sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen für möglich halten. Das ist der Auftrag, den wir als Gesellschaft haben. Wer die vorherigen Folgen des Podcasts gehört hat, sollte mittlerweile wissen, dass statistisch betrachtet 1 bis 2 Kinder bzw. Jugendliche pro Schulklasse Betroffene sexualisierter Gewalt sind. Es passiert im Sportverein, es passiert in Familiensettings, es passiert in der Kirche, es passiert in der Schule, es passiert im Netz. Also überall, wo sich Kinder und Jugendliche aufhalten. Und genau deswegen müssen diese Orte sichere Orte werden. Das wollen wir erreichen, indem all diese Einrichtungen wie Schule, Sportvereine, Kindergärten, Jugendtreffs, Kulturangebote etc. pp. Sich mit dem Thema Kinderschutz und sexualisierter Gewalt auseinandersetzen. Mit diesem Podcast wollen wir einen Beitrag dazu leisten. Und damit herzlich willkommen zum Thüringer Kinderschutzkonzept, dem Podcast, der euch bei der Entwicklung eines Schutzkonzeptes begleiten soll. In der heutigen Folge sind wir übrigens wieder im Trio hier und moderieren. Hallo Sven, hallo Roberto.
Hallo.
Hallo.
Und es geht um die Risikoanalyse, sozusagen dem Herzstück bei der Erstellung eines Schutzkonzeptes. Aber genau diese Bestandsaufnahme, die die Risikoanalyse letztlich darstellt, bereitet vielen Kopfschmerzen. Was genau muss da eigentlich gemacht werden? Um diese und weitere Fragen zu klären, haben wir uns wieder ExpertInnen eingeladen. Hiermit möchte ich gerne Sabine Wenzel und Stefan Heinemann begrüßen.
Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Wenn ihr euch auch vielleicht noch mal kurz vorstellen möchtet, wer ihr seid, was ihr so macht, warum ihr hier seid.
Ja, mein Name ist Sabine Wenzel. Ich leite den Kinder- und Jugendschutzdienst im Wartburgkreis und freue mich über die Einladung, hierher berufen worden zu sein. Ich sage auch gleich dazu, ich bin keine Expertin für Schutzkonzeptentwicklung, habe mich aber damit auch schon auseinandergesetzt und kann vielleicht da ein paar Tipps geben, worüber gestolpert werden kann oder worauf wir achten sollten.
Okay, und ich bin Stefan Heinemann, leite den Kinder- und Jugendschutzdienst in der Villa Lampe im Eichsfeldkreis und bin mit dem Thema Schutzkonzepte tatsächlich schon befasst gewesen in unserer eigenen Einrichtung. Das ist eine Jugendhilfeeinrichtung. Und ansonsten ist meine Aufgabe genau wie die von Sabine, dass wir gewaltbetroffene Kinder und Jugendliche begleiten, ihnen helfen, sie zu stärken, sie zu unterstützen, wenn ihnen Dinge widerfahren sind, die eigentlich die wenigsten Kinder erleben sollten, wo wir aber wissen aus der Erfahrung, dass es immer wieder vorkommt. Und dafür sind wir da, das ist unsere Hauptaufgabe. Und wir freuen uns, dass in diesem Rahmen jetzt tatsächlich gesellschaftliche Verantwortung übernommen werden soll, dass in breiten Schichten, in Schulen, in Vereinen versucht werden soll, sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche zu minimieren und zu vermeiden, wo das tatsächlich konzeptionell möglich ist.
Ich kann mir vorstellen, dass das größte Hemmnis bei der Schutzkonzepterstellung ist, sich damit auseinanderzusetzen, dass bzw. welche Risiken in meiner Einrichtung vorliegen. Dazu muss man ja auch erstmal annehmen und auch akzeptieren, glaube ich, dass es natürlich Bereiche gibt, die ich als erwachsene Person gar nicht wahrnehmen kann, hinsichtlich, ne, was jetzt irgendwie Risiko ist, wo es einem unangenehm ist und so weiter. Wo also anfangen? Okay, wir wissen jetzt, Schutzkonzept, ich habe hier ein Team, Leute sollen sich damit auseinandersetzen, wie schwierig das schon ist, ist klar. Aber wo fange ich denn jetzt an, wenn ich sage, gut, lass uns doch mal rausfinden, was für ein Risiko bei uns herrscht?
Ja, also ich würde auf alle Fälle auch den Blick in die Vergangenheit wagen. Gab es schon mal Vorfälle? In welcher Form war das? Viele denken dann, oh Gott, eigentlich würde ich das am liebsten totschweigen, ist vielleicht der falsche Begriff, aber eigentlich will ich mich damit nicht mehr auseinandersetzen. Aber es ist natürlich in dem Zusammenhang auch ein Potenzial zu gucken, was war damals, wo waren da ja Hemmnisse oder Stolpersteine. Und für die Zukunft würde ich auch aus allen Blickrichtungen, aus Blickrichtung der Kinder, Kindseltern, Mitarbeitenden schauen, wo sind Gefahren, egal in welcher Richtung, ob das räumlich ist, ob das personell ist, ob das unter Kindern ist, ob das unter Kindern und Erwachsenen ist. Also diesen Rundumblick zu schaffen, erstmal als Grundlage dieser Risikoanalyse.
Genau, ich kann vielleicht noch ergänzen, die Risiken sind wahrscheinlich da am größten, wo nicht hingeguckt wird, also wo das Thema vermieden wird, wo es Tabus gibt, wo jemand die Haltung hat, sowas kann ja bei uns nicht vorkommen, wir sind ja alles die Guten. Das sind tatsächlich die Zusammenhänge, wo am ehesten sexuelle Gewalt entstehen kann, wo Täter und Täterinnen, die es ohne Zweifel unter uns gibt, die besten Bedingungen vorfinden. Und tatsächlich ist das Bewusste, sich damit beschäftigen, wo sind Gefahren, wo könnte ein Kind, ein schüchternes Kind, das möglicherweise sich nicht traut zu sagen, wenn ihm was Unangenehmes widerfährt, wo könnte das in eine Situation gelangen, wo es gefährdet ist, wo würde hier ein Täter, welche Situation würde er suchen, welche Beziehungskonstellation würde er fördern, damit er Gelegenheit bekommt, sexuellen Missbrauch durchzuführen. Und das sind tatsächlich Fragen, die sind unangenehm. Das ist nicht für jeden ein Thema, wo man sich gerne mit beschäftigt. Und ich glaube, also wenn es uns heute gelingt, den positiven Aspekt, dass man vielleicht tatsächlich Kinder davor bewahren kann, in den Vordergrund zu stellen, dann sind wir ein ganzes Stück weiter.
Also ich denke gerade daran, ich hatte nämlich schon einen Anruf vor kurzem von Schülerinnen, die mit einbezogen werden in diesen Entwicklungsprozess. Und die waren natürlich mit Lust dabei und mit Freude, da einbezogen zu werden. Und ich glaube, das ist auch ein großes Potenzial, wenn wir die Jugend und ja die, um die es auch geht, damit einbeziehen, dass die mitschauen. Also das ist nicht nur eine Last. Das kann auch sehr erfrischend und ja sehr, sehr positiv sein, weil die gucken natürlich ja mit ganz anderen Augen, zum Glück.
Also wir müssen quasi ne, so einen Perspektivwechsel hinbekommen, sich reinversetzen in, ne, Stefan, du hast gesagt, so das schüchterne Kind oder halt wirklich sagen, gut, Teilhabe ist eh ein ganz essentieller Part in der Schutzkonzepteentwicklung und da müssen die Kinder und Jugendlichen eben mit einbezogen werden, quasi uns so ein bisschen den Vorhang zu wegzunehmen, um zu sehen, okay, das sind jetzt hier so Gefahrenecke. Aber wie kann ich, was sind denn die Fragen, die ich letztlich stellen muss oder wie kann ich das vielleicht angehen? Also wenn ich jetzt überlege, gut, ich habe, keine Ahnung, bin jetzt im Kindergarten, wie rede ich denn, wie versuche ich denn jetzt, ja, diesen Blickwinkel der Kinder dann wirklich auch ganz bewusst mir abzuholen?
Ich glaube, im Kindergarten, also für den Kindergarten habe ich noch nicht so gedacht, aber ich glaube, da würde ich mit den Gruppen als Erzieherin vielleicht auch durchgehen und ja, wie bei der Ampel rot, gelb, grün, die Orte markieren. Wo fühle ich mich wohl, wo fühle ich mich unwohl? So würde ich es da formulieren. Da würde ich kein Wort Risikoanalyse verwenden, sondern mit kindgerechter Sprache und das wirklich so versuchen. Ja, dass die, oder auch bunte Bälle da hinlegen an die Orte, dass man das vielleicht gruppenweise macht, dann hat man auch eine verschiedene Altersstruktur. Und dann kann ja auch nochmal nachgefragt werden, was ist denn da vielleicht nicht schön an der Stelle, weil da jetzt der rote Ball liegt oder der rote Punkt angeklebt ist. Das würde mir jetzt so spontan einfallen für die Kleinen. Und im Kindergarten würde ich, glaube ich, auch Eltern mit einbeziehen, weil zu Hause erzählen die Kinder vielleicht auch Dinge, die im Kindergarten untergehen. Und ja, Eltern fallen dann solche Sachen vielleicht auch wieder ein. Wo werden sie geärgert? Oder ich finde auch im Kindergarten immer Praktikanten eine wertvolle Ressource, weil die auch nochmal von außen mit einem ganz unverbrauchten Blick gucken.
Ich finde, da sprichst du einen guten Punkt an. Also je kleiner die Kinder sind, desto mehr braucht es ja verantwortliche Erwachsene, die aus Leitungsfunktion, aus Elternperspektive, aus Mitarbeiterinnenperspektive praktisch auf die Situation vor Ort gucken und die sich auch trauen, Situationen anzusprechen. Also im Kindergarten sind das ja häufig Dinge, wo Bedürfnisse von Kindern nicht angemessen gesehen werden, nicht angemessen reagiert wird. Das Thema sexualisierte Gewalt ist sicherlich mit kleinen Kindern, also bis ins Grundschulalter, relativ schwierig anzusprechen. Da kann man nicht sagen, wir wollen jetzt eine Risikoanalyse machen, sagt mal, wo die Gefahren sind. Das ist eher, was es mit älteren Jugendlichen im schulischen Kontext tatsächlich auch über Fragebogen oder sowas gemacht werden kann. Bei kleinen Kindern braucht es tatsächlich, weil die sehr verletzlich sind, einen sehr umsichtigen Blick. Und dafür, glaube ich, bieten die Schutzkonzepte zum Beispiel, also das bin ich jetzt wieder auf der Lösungsebene, diese Ansprechpersonen und das Mitnehmen, die Partizipation von vielen Beteiligten, die einfach sich angucken, wo sind eigentlich Risiken und wo sind Situationen, wo Bedürfnisse von Kindern übergangen werden. Und ja, da sehe ich zumindest auch in vielen Einrichtungen, wo eben kleine Kinder sind, auch Chancen, das Bewusstsein zu schärfen, Sensibilisierung zu fördern und letztlich die Kleinen von Anfang an auch darin zu bestärken, ihre Bedürfnisse zu formulieren und auch ihre Ängste.
Genau, und auch im Kindergarten kann man wirklich sich mal die Täterbrille aufsetzen, im wahrsten Sinne des Wortes, und schauen, wenn ich Täter wäre, wie würde ich es anstellen? Wo wären Lücken? Wo würde ich reinkommen oder einen Zugang finden?
Ja, mir ist da vorhin tatsächlich auch noch ein Fall eingefallen, wo dann ein Praktikant irgendwie in der Kita war und der quasi mit den Kindern alleine gelassen wurde zum Mittagsschlaf, und das wurde dann halt entsprechend ausgenutzt. Also das heißt, wir haben auf der einen Ebene diesen, okay, wir müssen uns irgendwie anschauen, welche Räumlichkeiten Gefahren birgen, aber genauso dazu gehört, okay, was ist unsere Haltung, mit welcher, welchen Umgang wollen wir pflegen, beziehungsweise welche Risiko, auch Momente, ne, wo kann jemand mal alleine mit einem Kind oder Jugendlichen sein? Das sind ja auch so Aspekte, die irgendwie, ja, ausgemerzt werden wollen, beziehungsweise sich angeschaut werden müssen in so einer Risikoanalyse.
Genau, auch wo, ja, personell vielleicht Verknüpfungen sind, dass manche Dinge vielleicht auch gedeckelt werden etc. Also das muss ich auch im Blick haben. Ja, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um oder Mitarbeitenden? Und was brauchen die auch für Zugangsvoraussetzungen, um überhaupt bei uns tätig werden zu können? Auch in Vereinen, die Ehrenamtlichen. Also da muss ich auch gucken und genau hinschauen. Ich glaube, wir müssen uns sehr viele verschiedene Brillen aufsetzen, durch die wir gucken.
Also ihr sagt da was ganz Wichtiges mit den Brillen, also wirklich den Perspektivwechsel. Man wird in Einrichtungen, in Personenstruktur betriebsblind ja irgendwann. Und gerade durch diese Risikoanalyse wird ja nochmal geschult oder soll nochmal geschult werden, wirklich verschiedene Blickwinkel, verschiedene Methoden auch anzuwenden, um zu gucken, wo ist jetzt hier wirklich ein Risiko da, wo ein Übergriff stattfinden kann oder irgendwas, was für die Kinder und Jugendlichen eben keinen guten Ausgang hat. Und das sollte man sich bewusst machen, wirklich die verschiedenen Aspekte, ich habe es am Anfang schon mal gesagt, Strukturen, Räumlichkeiten, Kommunikation, Führungsstile, Kodexe, Ehrenkodexe im Rahmen des Arbeitsfeldes, wirklich drauf zu gucken. Vielleicht könnt ihr noch mal so ein bisschen auf verschiedenste Methoden eingehen, was die Hemmschwelle so runternimmt. Also es gibt im Internet unterschiedlichste Checklisten, die man sich angucken kann für Risikoanalysen, die einem auf jeden Fall helfen, das zu betrachten und auch ein vollumfängliches Bild sich davon zu machen.
Ich würde mal den Aspekt aufgreifen wollen, wo es im Prinzip um kollegiale Solidarität geht, die in solchen Situationen wirklich nicht hilfreich ist. Da ist zum Beispiel ein Punkt, also in vielen Strukturen ist es so, dass man will, dass die Institution, dass der Verein, dass sei es die Schule, sei es der Kindergarten, auf keinen Fall in schlechtes Licht kommt. Und das birgt natürlich die Gefahr, dass Verantwortliche oder auch Mitarbeiterinnen sagen, es geht eigentlich auch um meine eigene Stelle, es geht und deshalb gucken wir nicht so genau hin. Also da finde ich bei der Risikoanalyse einen ganz wichtigen Punkt, dass man jetzt schaut, gibt es offene Strukturen, also werden zum Beispiel Kinderschutzdienste, werden Fachdienste, wird der schulpsychologische Dienst mit einbezogen, wenn Vorkommnisse sind, wenn es Vorfälle gibt. Also das sollte eine normale Struktur sein, dass man in Dingen, wo es um die eigene Institution geht, um den eigenen Verein geht, sich einfach Hilfe von außen holt. Das ist ein professioneller Standard, der sehr hilfreich wäre und wo diese Gefahr, dass eben aus Eigeninteresse Dinge, die für die betroffenen Kinder sehr, sehr wichtig wären, nicht angesprochen werden, nicht aufgedeckt werden, Unterstützung eben nicht gesucht wird. Die Gefahr wird dadurch vergrößert, dass man eben im eigenen Saft bleibt, im eigenen System. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dass es da einfach eine Offenheit geben muss, sich externes Fachwissen reinzuholen, wenn man merkt, Man kommt an seine Grenzen und es gibt tatsächlich Probleme in der Einrichtung.
Wie kann ich mir das jetzt vorstellen, als Beispiel vielleicht, das heißt eine Transparenz, die ich jetzt raushöre, die vielleicht von, ich bleibe jetzt mal bei Sportvereinen, da stehen sollte. Angenommen, ich bringe mein Kind irgendwie zum Training und mein Kind kommt dann, wenn ich es abhole, als irgendwas passiert. Also ich habe da so eine Wahrnehmung, an wen soll ich mich wenden? Soll ich mich an den Trainer wenden? Und ich glaube, da ist nochmal diese Frage, mit wem habe ich denn überhaupt zu tun? Ich glaube, das ist der Unterschied bei so Sportgeschichten, weil ja da auch immer noch Verkehr drin ist. Sprich, da kommen andere Sportler danach. Wer ist das? Wer ist der Ansprechpartner? Wer ist verantwortlich? Ist der Trainer, der mein Kind betreut, vielleicht schon weg? Wie ist da als Elternteil, vielleicht habt ihr eine Idee, wie ist das zu handhaben, wenn ich merke, mein Kind, irgendwas ist halt vorgefallen und wen spreche ich jetzt an? Wie ist da so ein Ablauf?
Also es ist im Sportverein natürlich nochmal ein ganz anderes Setting als in der Schule. Das ist wohl wahr. Als Elternteil würde ich da auch erstmal schauen, wie nehme ich mein Kind wahr? Also ist es in der Gruppe, also das ist fallabhängig, glaube ich, ist da was zwischen Trainer und Kind passiert, dass ich erstmal schaue, was war eigentlich genau? Oder kriege ich es überhaupt raus? Sagt mein Kind was oder nehme ich nur eine Verhaltensveränderung wahr? Dann würde ich natürlich erstmal beobachten, wie ist es beim nächsten Mal, wenn ich nur denke, gab es da ein bisschen Knatsch? Oder wenn es mir was erzählt, würde ich auch gucken und auch mit dem Kind abstimmen. Wie wollen wir vorgehen? Mit wem soll ich denn sprechen, dass ich auch das Kind auf dem Weg mitnehme? Das wäre mir wichtig, dass ich nicht über den Kopf hinweg entscheide und auch gucke, ja, wer ist in dem Fall der richtige Ansprechpartner? Wenn ich mir da unsicher bin, würde ich mir auch externe Hilfe holen. Wenn ich nicht weiß, kommt das jetzt bei der Vereinsleitung an oder und kehren die das vielleicht unter den Tisch? Hole ich mir vielleicht eine Beratungsstelle mit an Bord? Wie gehe ich jetzt rechtlich vor, je nach Brisanz des Themas? Ne?
Also einfach nur so als Ideengebung, okay, welche Möglichkeiten? Das heißt, da auch konkret, sage ich mal schon, also nicht jetzt bei der Risikoanalyse des Vereins zu gucken, aber der Verein sollte ja auch ein Interesse haben, wie gehe ich mit zum Beispiel Anfragen oder mit Kritiken oder mit sonstigen um? Gibt es da eine gewisse Hierarchie? Wie ist das geleitet? Gibt es auf der Webseite des Vereins irgendwie dazu einen Hinweis? Gibt es da eine Verbindung, eine Verknüpfung über das Internet, über die Kinderschutzdienste in Thüringen? Das wäre vielleicht auch spannend für alle anderen, auch da das mit einzubinden, ganz einfach. Um dann zu schauen, wie ist es, an wen kann ich mich im Bedarfsfall wenden?
Also ich kann da tatsächlich was zu sagen, weil ich da Erfahrungen mit habe, dass wir angesprochen wurden wegen Vorfällen, die in Vereinen stattgefunden haben, im Jugendfußballbereich zum Beispiel. Und ich bin tatsächlich klassisch so vorgegangen, ich habe mir die Website angeguckt, habe geguckt, welche Leute sind da verantwortlich. Und wenn wir jetzt ein Schutzkonzept hätten, wären wir ein Stück weiter, da würden wir wissen, wer sind Ansprechpartner für sexuelle Gewalt in dem Verein. Also gibt es übergeordnete Strukturen. Und dann ruft man mit eben Einverständnis der betroffenen Eltern und Kinder da an. Also das können die Eltern selber machen, wenn sie denken, wir kennen den gut, wir können da was klären. Aber wenn sie denken, wir brauchen da Hilfe, dafür gibt es tatsächlich dann eben Leute wie uns, die dann da unterstützen und sagen, hier, da ist ein Vorfall gewesen und wir möchten, dass das aufgeklärt wird und versuchen vor allem auch die Interessen der Kinder dabei im Blick zu behalten.
Das ist ja jetzt alles schon eigentlich so ein Schritt weiter, der finde ich eigentlich auch nochmal schön zeigt, dass auch Eltern und die Kinder sowieso halt davon profitieren, wenn einfach klar ist, wer jetzt vielleicht genau so eine Verantwortung im Verein innehat. Aber dazu muss ich ja erstmal kommen. Wir hatten ja vorhin die Frage, okay, ne, wie kann ich das anstellen? Wir müssen irgendwie die Blickwinkel wechseln. Soweit ich das jetzt bisher mit der Risikoanalyse verstanden habe, ist einmal die Möglichkeit zu schauen, okay, ich setze mir quasi die etwas wahrscheinlich unangenehmere Brille der TäterInnenperspektive auf und schaue, was ich hier irgendwie machen kann, also dass ich mir da entsprechende Fragen stelle oder ich schaue eben nochmal in andere Bereiche. Und was wären da so Fragen, die ich mir da so ganz konkret stellen müsste, um wirklich so an den Punkt zu kommen, das so ein bisschen nachzuvollziehen, ne? Weil wir wissen ja, gut, TäterInnen haben in der Regel irgendwie eine Beziehung zu den zu den Betroffenen. Das heißt, welche Fragen kann ich mir dann stellen, um quasi so da so rein mich zu denken, so wie würde ich denn jetzt als jemand, der irgendwie da was vorhat, mich fortbewegen? Welche Einrichtung auch immer.
Ich würde schon mal schauen, ja, wie leicht ist der Zugang in die Einrichtung? Gibt es Orte, an denen ich Zugriff auf einzelne Kinder habe? Wo kann ich Vertrauen zu einzelnen Kindern aufnehmen? Das, also es ist ja manchmal oder oft ein schleichender Prozess. Wie kann ich das auch am Laufen in Anführungsstrichen halten, dass das Kind Vertrauen zu mir aufbaut? Über einen längeren Zeitraum, wo bin ich unbeobachtet? Ja, solche Dinge. Wo werde ich nicht gesehen von anderen Mitarbeitenden?
Genau, das war jetzt die Täterperspektive. Es gibt noch Situationen, also wo sind Umkleidesituationen, wo sind 1-zu-1-Situationen, wo werden Kinder von Einzelnen nach Hause gefahren, teilweise in Vereinen? Ist das irgendwie geregelt? Also haben wir darüber schon mal gesprochen. Also ich finde schon allein die Tatsache, ich habe es in Schulen erlebt, die Schutzkonzepte vorbereiten, dass die überhaupt zum ersten Mal darüber sprechen. Ja, wie ist das überhaupt? Wenn die Kinder sich umziehen, also zum Beispiel, also in Heiligenstadt gab es zum Beispiel, die gehen da ins städtische Hallenbad. Und wenn die Jungs duschen, ist da die Lehrerin natürlich nicht dabei und sind da Gäste. Solche Fragen. Also gibt es Orte, wo jemand von außen, der ein Interesse hat, Zugriff auf die Kinder hätte, zum Beispiel in solchen Umkleide- oder Duschsituationen? Gibt es Fahrtwege? Schulwege finde ich ein ganz spannendes Thema, wenn wir Schulen sicher machen wollen und die Kinder stehen morgens alleine irgendwo an der Bushaltestelle rum. Also, dass man sich tatsächlich Gedanken darüber macht, in welchen Situationen können Kinder Angst haben. Und da finde ich diesen Prozess einfach toll, weil die Kinder können im Rahmen der Risikoanalyse auch gefragt werden, wo sind Situationen, wo ihr schon mal Angst gehabt habt. Da muss ja nichts vorgefallen sein, aber wo habt ihr Angst gehabt? Und dass sie merken, das sind Leute, die sich interessieren dafür, wie kann man das vermeiden?
Also die Erfahrung haben wir auch oft gemacht. Also unser Kinder- und Jugendschutzdienst im Wartburgkreis führt sehr viele Präventionen durch. Seit vielen Jahren auch das Anti-Gewalt-Projekt, früher nur in Regelschulen und Gymnasien. Dann hat sich der Bedarf auch in Grundschulen ergeben und wir haben immer im Vorfeld einen Fragebogen. Den füllen die Kinder 2 Wochen vorher aus. Eine Frage ist unter anderem, gibt es Orte in deiner Schule oder ja, auf dem Weg dorthin? Nee, der Weg dorthin fehlt, aber der kommt manchmal dabei raus, wo du dich nicht sicher fühlst. Und oft ist die Bushaltestelle benannt. Also es sind keine geschlossenen Fragen, es ist alles offen. Das tragen die also selber ein, weil das könnten wir nie. Wir kennen nie die Strukturen vor Ort. Und auch die Räume nicht, aber das ist immer spannend. Eine der spannenden Aussagen, auch für Schulen und für Klassenlehrer, wo findet das denn statt? Wo müssen wir genauer hingucken? Und das ist unser Einstieg dann auch, nicht nur diese Frage, die Auswertung der Bögen. Ja, was bräuchtet ihr eigentlich, damit das besser wird? Und die Kinder antworten, die sind da wirklich kreativ und denken nach. Und dann kommen Stellen raus, die kennen wir nicht, die kannten vielleicht auch die Lehrer vorher noch gar nicht.
Ja, woher soll ich, ne, auch ja. als Lehrer, Lehrerin wissen, was irgendwie dann den Schulweg letztlich irgendwie gestaltet. Ich habe gerade gedacht, nochmal bei dem Stichwort Angst. Angst entsteht ja auch vor allen Dingen da in Momenten, wo man Angst vor der Macht der Leute hat, die möglicherweise existiert, ne, sei es jetzt wieder Beispiel Schule, Lehrer, Lehrerin, der benotet mich oder, weiß ich nicht, in einer stationären Einrichtung, wo die Kinder übernachten und leben ganz normal, ne? Was ist irgendwie so mit Nachtdienstmomenten oder weiß ich nicht, Kirche, irgendwie das Thema Beichte, ne? Wo überall, wo dieses Machtverhältnis oder Machtungleichgewicht direkt irgendwie so offensichtlich auf dem Tisch liegt und wir wissen, dass halt genau diese Macht ja ausgenutzt wird, um eben sich Gelegenheiten zu schaffen. Was würdet ihr sagen, wie sollte man in solchen, ja, also es gibt einfach nur mal Machtungleichgewichte, die können, werden wir auch nicht ausgleichen können. Ne? Wir haben eine Schulpflicht in Deutschland, Kinder werden benotet, so funktioniert leider unser Schulsystem. Wie man das findet, ist nochmal eine ganz andere Diskussion. Aber das macht ja was. Wie kann ich da sensibel sein oder mir vielleicht ein bisschen mehr Gedanken dazu machen? Oh, okay, das kann natürlich für ein Kind, eine Schülerin, einen Schüler, der nicht in der Schule gut ist oder eher auch schon vielleicht andere Probleme mitbringen, natürlich wahnsinnig stressig sein und dann letztlich irgendwie eine Gefährdung darstellen.
Es ist gut, wenn Kinder trotz Kritik auch viel Selbstwert aufbauen können und auch auf sich vertrauen können, das, was ich denke und spüre und erlebe, ist richtig. Meine Meinung ist trotzdem gefragt, auch wenn ich vielleicht in der Schule jetzt nicht in Anführungsstrichen der Überflieger bin. Und jeder Mensch bekommt ja Kritik, aber jeder Mensch hat natürlich auch trotzdem ganz viel Potenzial und Ressourcen, die wir dann aber rauskitzeln müssen. Das ist ja auch Aufgabe der Pädagogen und ja, Mitarbeiter, auch der anderen Kinder. Und ich denke, auch so ein Machtungleichgewicht gibt es ja schon im Kindergarten. Und da bin ich gestern drüber gestolpert, als es darum ging, da erzählte eine Kollegin, ja, in einem Kindergarten hat sie mal erlebt in ihrer Ausbildung, da hat die Erzieherin schon gesagt, oh, zu dem Kind, du hast ja immer die dreckigen Sachen an und ja, warum hast denn du jetzt wieder kaputte Schuhe und so, da sind die Ansprechpartner die Eltern, das Kind kann nichts dafür. Aber das Kind fühlt sich in dem Moment auch schon schlecht und da geht es schon los, dass der Selbstwert ja nicht so gut gesteigert wird oder nicht steigen kann. Und dass dieses Kind ist natürlich dann auch vor der Gruppe sicherlich das Kind, was auch eher Opfer wird. Also wir sollten da schon im ganz Kleinen anfangen und auch da schon präventiv wirken, über Gefühle, gute Gefühle, schlechte Gefühle. Ja, wie kann ich das auch hinkriegen, wieder gute Gefühle zu bekommen, gesehen zu werden? Also das ist für mich, Prävention ist der beste, das beste Kinderschutzkonzept.
Also das beginnt ja schon mit der Frage. Mit der Frage, wo fühlst du dich unwohl? Wo hast du vielleicht Angst? Und funktionieren tut das natürlich immer nur, wenn die Antworten dann auch gehört und ernst genommen werden. Aber ich kann es aus unserem Präventionsprojekt noch sagen, für uns, also Kinderrechte sind ja eben auch was, was seit vielen Jahren jetzt, glaube ich, relativ offen auch in allen Schulen kommuniziert wird. Also Kinder sollten, wenn sie aus der Grundschule kommen, wissen, was ihre Rechte sind. Sie sollten wissen, dass sie ein Recht auf gewaltfreie Erziehung haben und dass sie einen Schutz vor sexueller Gewalt, dass es den gibt. Und die Tatsache, dass sie danach gefragt werden und dass es Gesetze gibt, die diejenigen, die ihre Rechte missachten, auch bestraft, und dass sie ein Recht auf Hilfe haben, das sind ganz wichtige Informationen. Und das ist tatsächlich was, also dieses Fragen in der Risikoanalyse, wo habt ihr Ängste, wo sind Situationen, wo es euch nicht gut geht. Und das Wissen, das wird jetzt ernst genommen, das wird von unserer Schulleitung ernst genommen, das wird von unserem Verein, das ist auch da Thema, dass solche Sachen hier nicht vorkommen. Das ist schon Prävention aus meiner Sicht. Und es wirkt auch in die andere Richtung, also das muss man auch ganz klar sagen. Also da glaube ich bei unserer Prävention schon sehr lange dran. Deshalb machen wir auch Elternabende, deshalb machen wir Öffentlichkeitsarbeit und Information. Überall da, wo sich bewusst mit dem Thema und offen mit dem Thema beschäftigt wird, wird es für Menschen, die entsprechend Macht ausüben, die sexuelle Gewalt ausüben, viel schwieriger zu wirken, also Opfer zu finden, weil wenn wach hingeguckt wird und wenn es klar ist, das ist ein Thema, wird die Luft tatsächlich, glaube ich, viel dünner für diejenigen. Und möglicherweise hilft es tatsächlich dann auch, sexuelle Gewalt zu verhindern.
Sabine, das Beispiel, was du vorhin oder was du gerade gesagt hast mit, okay, ein Kind, was dann so einen Kommentar kriegt von, weiß nicht, jetzt Kita-Erzieherin war jetzt das Beispiel, da habe ich mir gerade nur gedacht, boah, dieses Kind, ne, was dann eh schon in so einem alltäglichen Setting irgendwie so beiläufig, in Anführungsstrichen, ne, irgendwie fertig gemacht wird, wird halt nicht das dieses Kind wird sich halt nicht dann anvertrauen, wenn wirklich was Wichtiges oder was Schlimmes passiert ist, was wir ja eigentlich immer erreichen wollen. Ne? Deswegen machen wir ja auch Prävention im Sinne von Kinderstärken und so weiter. Aber hier, zumindest meinem Verständnis nach, geht es ja viel mehr darum, rauszufinden, welche Risiken auch einfach durch das Personal irgendwie vorherrschen können und sich das irgendwie ins Bewusstsein zu rufen. Was sind da so Beispiele? Wir hatten es vorhin schon mit irgendwie, ne, so ein Machtungleichgewicht und wo sind irgendwie 1:1 Situationen. Aber was braucht es vielleicht noch auf so einer personalverantwortlichen Ebene, was wir uns anschauen müssen, wenn wir eine ordentliche Risikoanalyse für unser Schutzkonzept durchführen wollen?
Aus meiner Sicht auf alle Fälle Transparenz und Offenheit. Dass wenn Kollegen was auffällt, dass die das auch mitteilen können, dass das auch von höherer Stelle eben ernst genommen wird. Auch Beobachtungen, die ich als Kollege mache, die ich wirklich dann auch mitteilen kann, ohne da vielleicht nicht ernst genommen zu werden. Also, dass das auch weiter verfolgt wird. Manche Dinge stellen sich vielleicht dann auch wirklich heraus als nichtig, aber wenn ich schon das Gefühl habe, das wird ernst genommen, dann transportiere ich das ja auch an die Kinder weiter oder an die zu Betreuenden, zu Trainierenden, egal in welchem Setting das ist. Also das finde ich wichtig.
Das heißt, es fängt wie so oft mit der Haltung an, genau, die wir alle brauchen. Und dann, ne, muss ich halt aus so einer Haltung heraus kann entstehen, okay, wir haben hier so eine offene Kommunikationskultur. Wie ist es denn jetzt, wenn Personal wechselt immer mal wieder durch? Wie ist es denn, wenn irgendwie neue Leute in meine Einrichtung kommen? Oder vielleicht jetzt mal tatsächlich aus eurer Perspektive. Leitet beide einen Kinder- und Jugendschutzdienst. Mhm. Und klar, die Leute, die grundsätzlich dort arbeiten wollen, die haben schon auf jeden Fall immer das Thema Kinderrechte und generell die Perspektive der Kinder auf dem Schirm. Aber vielleicht trotzdem, gibt es so Punkte, die ihr oder die bei euch in vielleicht sonst auch noch im Träger, ne? Das ist ja immer noch mal je nach Struktur anders, die da gefragt werden müssen, die man sich unbedingt, Sachen, die man klären muss, bevor jemand irgendwo arbeitet.
Naja, das sind Teamstrukturen, die einfach auf einer fachlichen Ebene, aber tatsächlich auch, also wenn man in der Jugendarbeit ist, wenn man mit Kindern arbeitet, geht es darum, Kinder zu fördern, Kinder zu stärken und Kindern sichere Erfahrungsräume zu bieten. Also das gehört meines Erachtens überall dazu. Sonst, also in den Bereichen, wo es anders ist, also wo man das Gefühl hat, im Sport, denke ich, ist das ein Beispiel, wo es dann teilweise schwerpunktmäßig mehr um Leistung oder solche Dinge geht, wo aber möglicherweise die Kinder und Jugendlichen, die dabei sind, das freiwillig mitmachen und die Eltern das auch fördern. Das sind andere Bereiche, aber da, wo Kinder und Jugendliche einfach selbstverständlich sind, also in Schulen oder in Vereinen, wo es um Breitensport geht, da sollte es einfach so sein, dass sie möglichst wenig negative Erfahrungen machen, dass sie eben nicht beleidigt, beschimpft, bedroht werden. Also und dass eben solche Dinge von dem Verein geachtet werden.
Ich habe gedacht, gut, das sind ja alles so Punkte, die man, und das hatten wir auch schon an anderer Stelle in dem Podcast, aber man kann die Dinge hier auch nicht oft genug sagen, ne, wo man so einen Verhaltenskodex, den es halt braucht, damit für alle klar ist, so und so sehen wir das, so und so wollen wir handeln, wie wir eben den Kinderschutz letztlich irgendwie leben wollen.
Ja, du sagst da was ganz Wichtiges, meiner Meinung nach. Also es muss klar sein, es muss Handlungsstrukturen geben. Das gehört irgendwie auch zur Risikoanalyse dazu. Haben wir das in unserer Einrichtung? Haben wir Ansprechpartner? Wissen alle Mitarbeiter, wissen alle Kollegen und Kolleginnen, an wen wende ich mich? Wer ist hier der Verantwortliche? Wie können wir das umsetzen? Und da natürlich für Einrichtungen die Frage in der Risikoanalyse, wie kann ich das machen? Mache ich das über eine Steuergruppe? Mache ich das über einen Externen, den ich mir mit reinhole? Wie kann ich alle da mitnehmen? Habt ihr da Erfahrungen in dem Zusammenhang? Wie kann ich das als Einrichtung, als Team, als Einrichtungsleitung, wie kann ich das umsetzen, dass alle mitkommen und dass wir auch ein Ergebnis haben? Also fern jetzt von der Methode Täterstrategie oder Blick des Kindes, sondern wie machen wir das? Wie können wir das umsetzen, dass wir das transparent am Ende auf einem Blatt stehen haben, mit dem wir arbeiten können?
Also da kann ich tatsächlich was zu sagen, weil wir haben das in unserer Einrichtung ja schon durchexerziert. Das war gerade tatsächlich ein bisschen kompliziert, weil wenn wir in der Risikoanalyse sind, sind wir da noch nicht. Da haben wir die. Teilweise gibt es solche Strukturen schon, aber bei vielen Vereinen gehe ich davon aus, dass es das noch nicht gibt. Also in dem Moment, wo wir anfangen, haben wir es eben bei der Risikoanalyse noch nicht, sondern wir müssen das entwickeln. Und wir wissen tatsächlich am Ende, wenn ein Schutzkonzept steht, dann werden solche Sachen geregelt sein. Das ist auch kein großes Problem, glaube ich, sondern das ist tatsächlich eine allgemeine Erleichterung für Institutionen, für Vereine, dass es klare Ablaufpläne geben wird. Zum Zeitpunkt der Risikoanalyse guckt man tatsächlich, was ist da. Und zwar nicht, was ist das, was wir schon alles haben, sondern was sind die Situationen, wo Risiken sind, wo Gefährdungen bestehen. Und da entwickeln sich ja genau die Punkte, wo klar ist, da muss noch was geregelt werden, da müssen Ansprechpartner benannt werden, da muss offen kommuniziert werden, da müssen Aushänge gemacht werden, wenn es die noch nicht gibt. Und bei der Risikoanalyse, also für größere Einrichtungen, sag ich mal, also für unsere Jugendhilfeeinrichtung, für eine Schule, da kann ich das mit einem Fragebogen machen, da kann ich tatsächlich fragen, sind die Leute bekannt? Finde ich immer total erstaunlich, dass es Mitarbeiterinnen in professionellen Einrichtungen gibt, die nicht wissen, wen sie in dem Fall ansprechen müssen, dass es Beratungslehrerinnen gibt, dass es, also in der katholischen Einrichtung gibt es zum Beispiel immer Beauftragte für sexuellen Missbrauch, die auch unabhängig von Leitung sind und die sind da. Das muss halt offen kommuniziert werden, das wird in der Risikoanalyse einfach deutlich. Ist das überhaupt allen bekannt, was es gibt? Oder wenn ich eben mit Jugendlichen, mit Kindern arbeite, wissen die Kinder, wo die sind. Und das ist einfach eine nüchterne Bestandsaufnahme an der Stelle und da wird ein überschaubarer Arbeitsauftrag daraus abgeleitet, aus meiner Sicht.
Ich habe gemerkt, dass man viele Menschen braucht, die man gut mitnehmen sollte, mit vielen Blicken. Und dass aber auch genügend Zeit eingeräumt werden soll für das Thema. Das finde ich einen ganz wichtigen Baustein, dass das nicht nur auf wenigen Schultern lastet, sondern wirklich, dass sich alle mitgenommen fühlen, weil viele Blicke geben viele Eindrücke und sehen auch so viele kleine Momente, ob jetzt die Tür, die eigentlich immer abgeschlossen sein soll, wie oft steht sie offen? Aber das muss eben kommuniziert werden, dass das eben gerade dran ist zu gucken und in diesem Prozess, habe ich die Erfahrung gemacht, werden dann natürlich auch die Mitarbeiter oder Mitarbeitenden viel sensibler, die achten viel mehr drauf und dann bekommen auch die, die sich in Hauptsache damit beschäftigen, auch viel mehr Rückmeldungen.
Also Stefan, du hast das schön gesagt, soll das nüchtern betrachten. Also nicht mit irgendwas, was hinter einem steht, das hat ein schlechtes Bild auf mich, wenn wir jetzt eine Risikoanalyse machen oder sonst was, sondern wirklich gucken, okay, wo sind die Gefahren? Also fernab von irgendeiner Wertung, was ein Schutzkonzepterstellung macht oder wo auch, was wir auch immer wieder erwähnen, es geht nicht darum, jemanden was anzukreiden oder sonst was, sondern einfach was in die Hand zu geben. Ja, also ein Konzept zu haben, wo ich mit arbeiten kann. Und da muss noch nicht mal was passiert sein, sondern genau, dass ich damit eben dann arbeiten kann, wenn was passiert ist. Ja, also das ist ganz wichtig, gerade für die Risikoanalyse auch, diese Sachen alle völlig nüchtern zu betrachten. Was machen die eigentlich oder wo sind die Gefahren und warum sind die Gefahren da? Und ich denke, das haben wir im Gespräch jetzt auch ganz gut rausgestellt, wirklich zu gucken, okay, wir müssen den Blick wechseln, wir müssen Perspektive ändern und schauen aus jedem einzelnen Beteiligten, wie können wir da jetzt was machen dran und wie können wir das ändern und das eben dann zusammenführen.
Also vielleicht, es kam mir jetzt nochmal gerade so in den Sinn, auch wenn man es vielleicht gar nicht vergleichen kann. Also letztendlich soll es ja vielleicht darauf hinauslaufen, dass eben, wie eben schon angesprochen, dass es kein schlimmes Merkmal ist, sich damit jetzt auseinanderzusetzen, sondern dass es eigentlich was Professionelleres hat. Ja, also ich habe dadurch einen besseren, ich tue was aktiv dafür und warte nicht erst, bis irgendwas passiert. Und wenn es passiert, wie reagiere ich dann? Ich kann mir auch vorstellen, dass es schwierig wird, wenn man so ein Konzept vielleicht sich erarbeitet hat. Und das ist man erstmal, okay, jetzt habe ich das geschafft, dann liegt es in der Schublade und dann passiert vielleicht ein, zwei Monate nichts und Also ich habe eben gesagt, so Feuerwehrübung, Brandschutzübung, die werden ja auch regelmäßig gemacht, damit man einfach mal wieder rankommt in das Ganze und das nicht irgendwie verschütt geht. Ob man dann vielleicht als Einrichtung sagen kann, okay, wir haben uns zum Ziel gesetzt oder das kommt vielleicht mit rein, dass wir mindestens 2-3 Mal im Jahr eine Fallbesprechung diesbezüglich machen mit einem fingierten Fall, den es gab oder nicht gab, wie auch immer, dass man einfach motiviert bleibt, dran bleibt, dass man einen Handlungsfaden hat und dass man dann auch zeitgleich auch neue Mitarbeitende, die dazugekommen sind, auch wieder mit im Boot hat. Weil oft ist es ja so, dass die dann eben, ja, die haben erstmal andere Baustellen zur Orientierung, aber das bleibt dann auf der Strecke und dass die einfach regelmäßig immer drauf aufgezeigt bekommen, unsere Einrichtung, unser Verein bietet das und das an für das Wohl der Kinder. Und da bin ich nicht nur bei der sexualisierten Gewalt, sondern grundlegend, ja. Also ich glaube, das ist so ein wichtiger Aspekt, der vielleicht im besten Fall mit aufblitzen sollte bei der Besprechung und bei der Erarbeitung von so einem Schutzkonzept.
Genau, dass das auch in der Mitarbeitermappe im besten Fall verortet ist. Wo finde ich das? Oder vielleicht auch in Ausführung drinne. Und die Schutzkonzeptentwicklung ist natürlich tatsächlich so, das soll ja nicht im Schubfach liegen, sondern das ist ja der Prozess, da ist ja der Weg das Ziel. Bis wir irgendwann in Rente gehen, so lange wird uns das begleiten, zum Glück oder hoffentlich. Weil wir werden auch dann merken, vielleicht in einem Jahr oder in 2 Jahren, Mensch, was haben wir denn da für ein Zeug geschrieben? Und werden es nochmal überarbeiten. Aber in dem Moment, als es geschrieben wurde oder als wir uns damit beschäftigten, war das aus unserer Sicht richtig. Und in 2 Jahren sehen wir es vielleicht wieder anders. Aber das ist halt der Prozess.
Vor allen Dingen, wenn man natürlich überlegt, was ändert sich. Ne? Vielleicht das Personal ändert sich, neue Kinder kommen dazu, die anders irgendwie auf Sachen draufkommen, die andere Sachen erlebt haben und mitbringen. Also es geht darum, vielleicht um nochmal so ein bisschen das irgendwie auf den Punkt zu bringen, der Risikoanalyse geht es darum, Schwachstellen und Gefährdungen in der eigenen Einrichtung zu identifizieren und daraus sich auch zu überlegen, inwiefern Täterinnen und Täter diese Schwachstellen eben ausnutzen könnten oder vielleicht gemacht haben. Du hast es ja ganz am Anfang gesagt, was gab es vielleicht auch schon für Fälle, die ich jetzt mir hier ranziehe, um irgendwo anfangen zu können. Die wollen wir rausfinden und das machen wir, indem wir uns halt ganz gezielte Fragen stellen hinsichtlich, wie sieht es mit Personalverantwortung aus, was für Gelegenheiten gibt es, wie ist diese räumliche Situation. Ich fand das so ein schönes Beispiel mit, okay, wir gehen mal wirklich mit den Gefühlen, die wir haben, zu den Räumen und fragen dann auch die Kinder und so und Rot, Gelb, Grün und Ampelsystem. Und wir schauen uns an, wie auch sonst so Entscheidungsstrukturen vielleicht sind, wer hat welche Macht inne, wie wird wo miteinander geredet, wissen alle Bescheid, wer was zu entscheiden hat und wo ich dann vielleicht auch letztlich hingehen kann, wenn irgendwas los ist, kann ich mich irgendwo sinnvoll beschweren oder kriege ich gleich auf den Deckel, weil die Leitung nicht dahinter steht und sagt so, da machen wir gar nichts hier. Psst. Das wollen wir halt eben nicht, deswegen fängt alles mit der Haltung an und Leute, ich habe es schon 5000 Mal gesagt, ich sage es auch noch 5000 Mal. Kinderschutz müssen wir uns alle auf die Fahne schreiben. Da geht kein Weg dran vorbei. Wer mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, muss das auf dem Schirm haben. Ich habe es schon 5000 Mal gesagt und ich sage es auch noch 5000 Mal. Kinderschutz, wir kommen nicht drum rum, uns damit auseinanderzusetzen und das auf dem Schirm zu haben und zu wissen, wenn wir mit Kindern und Jugendlichen arbeiten wollen in unserem Leben, dann müssen wir bewusst sein, dass ich aus der Kinderperspektive denke, dass ich versuche, da ein positives Licht in der Welt zu sein, wenn man es so ganz platt sagt. Beziehungsweise es muss eine Selbstverständlichkeit sein, dass ich weiß, Kindern passiert ganz viele schlimme Dinge und nicht alles kann ich auch damit letztlich verhindern mit so einem Schutzkonzept. Aber ich habe einen Blick dafür und damit ein Kind nicht 7-mal sich irgendwem anvertrauen muss, bis klar ist, okay, das Kind hat gerade was erlebt, sondern ist schon beim ersten Mal, alles klar, ich habe dich gesehen, wir machen hier was. Jetzt hätte ich euch noch gefragt, ob es irgendwas noch gibt, was ihr abschließend zur Risikoanalyse und sonst überhaupt sagen möchtet, hier in unserem schönen Podcast.
Im Vorgespräch haben wir ja über das Thema gesprochen, dass Mitarbeitende oder auch Kinder, Jugendliche, die schon betroffen waren, da mitgenommen werden könnten. Also, dass die damit auch konfrontiert werden. Da haben wir aus Kinderschutzsicht oder aus, ja, aus der Arbeit, aus unserer jahrelangen Arbeit überlegt, was würde denen vielleicht helfen? Sie sollten einfach wissen, dass sie angetriggert werden können und wo es auch vielleicht Anlaufstellen und Hilfsstellen gibt. Das wäre auch nochmal was. Und wer da noch nicht so reif ist, auf dem Weg mitzukommen, der darf auch nicht gezwungen werden, sich da bei der Erarbeitung mit zu beteiligen. Dann ist die Zeit für den noch nicht reif. Ansonsten finde ich, wenn ehemalige Betroffene mitarbeiten, ist das auch ein großes, ja, eine große Ressource, weil die haben dann natürlich nochmal einen ganz anderen Blick, wenn die sich das zutrauen. Das finde ich, also ich hoffe, dass dann viele so stark sind und sich das zutrauen, da mitarbeiten und ihr Wissen und das, was sie auch gebraucht hätten oder mit anderen Augen die Fehlerquellen zu suchen, dass das mit einfließen kann. Aber deren Bedürfnisse zu berücksichtigen, das wäre nochmal ein großes Anliegen, glaube ich, von uns beiden, ne, Stefan?
Ja, und ich kann vielleicht noch ergänzen an der Stelle, also bei der Risikoanalyse kann es natürlich passieren, dass auch durch Befragung zum Beispiel Vorfälle aus der Vergangenheit bekannt werden, die dann aufgearbeitet werden müssen. Und da, glaube ich, ist unser Job als Kinderschutzdienste wieder darauf hinzuweisen, dass da nicht das möglichst schnelle, rabiate Durchgreifen die Lösung ist, sondern dass es dann tatsächlich wichtig ist zu gucken, wo sexuelle Gewalt passiert, sind Opfer. Und unser Hauptaugenmerk sollte sein, diese Opfer zu stärken und zu schützen und in dem Prozess zu begleiten. Und das ist, glaube ich, für die Risikoanalyse, um die es ja heute ging, vielleicht das, was es für viele so schwer macht, also dass auch Ängste da sind, da könnten Dinge auftauchen. Und meines Erachtens ist es aber tatsächlich im idealen Fall auch ein guter, ein reinigender Prozess, ein klärender Prozess, mit dem es hoffentlich im Nachhinein allen besser geht und vor allem den betroffenen Kindern in den Einrichtungen.
Und ich würde das auch nochmal ausweiten wollen auf die Erwachsenen, die ja in Einrichtungen arbeiten, sei es als Lehrerin, sei es als Trainerin, sei es als, weiß ich nicht, Leiter des Jugendclubs, die ja auch in diesem Prozess drinstecken können und dann feststellen, vielleicht war ich mal dieses Kind, dieser Jugendliche, dem Dinge passiert sind. Und das kann ja auch, ne, du hast es schön gesagt, einerseits eine ganz besondere Ressource sein. Aber genau diese Leute müssen auch natürlich ganz sehr auf sich achten, um da nicht zu sehr getriggert und irgendwie selbst abzuschützen. Wir hatten es in der Folge letztes Mal schon bei der Potenzialanalyse, dass das natürlich auch ein ganz sensibles Moment ist, wo man auch auf sich aufpassen muss. Ne? Gut, dann danke ich euch recht herzlich, dass ihr uns euer Wissen mit uns geteilt habt. Und hier wieder der Appell an alle. Es gibt tatsächlich 1001, glaube ich, Vorlagen zum Thema Risikoanalyse. Schmeißt die Suchmaschine eurer Wahl an, gebt es mal ein. Ein Ding, was ich vielleicht jetzt tatsächlich mit empfehlen würde, einfach weil ich es auf dem Schirm habe, das kommt tatsächlich von KollegInnen aus Österreich. Achtsame Schule heißt es, glaube ich. Das ist ein ganz tolles Buch, wo man auch Methoden drin findet und auch Fragen, die man sich stellen kann. Bezieht sich jetzt hier natürlich auf Schule, aber ich denke, vieles kann man sich vielleicht aus anderen Kontexten aussuchen. Bei der UBSKM findet man Informationen.
Erzbistum Berlin, glaube ich, war auch ganz gut.
Stimmt, Kirche aus Vergangenheitsaspekten sind tatsächlich bei der Schutzkonzeptentwicklung sehr weit, auch was Materialien angeht. Das ist immer noch eine gute Adresse. Wenn ihr sonst noch irgendwas habt, was ihr hier noch mit empfehlen möchtet. Ansonsten im Zweifel beim lokalen Kinderschutzdienst nochmal nachfragen, ob sie nochmal eine Empfehlung haben, beziehungsweise wie gesagt, Google und Co. bedienen, schaffen sollten mal alle schaffen. Wenn ihr es zum Podcast geschafft habt, dann noch das. Und dann bleibt mir nichts mehr zu sagen als vielen Dank fürs Lauschen und wir hören uns beim nächsten Mal.
Sollte im Rahmen der Risikoanalyse tatsächlich, sollten da Fälle auftauchen, möchte ich nochmal ganz ausdrücklich an die überall in Thüringen vertretenen Kinderschutzdienste erinnern. Wir sind tatsächlich dann beratend für die Einrichtungen da. Und ja, ich freue mich einfach, dass dieser Prozess so in Gang gekommen ist und hoffe, dass wir das mit der nötigen Ruhe und Gelassenheit auch gut weiterbringen, so wie es jetzt losgegangen ist.
Das hast du gut gesagt, Stefan. Ich wünsche allen Zuhörern viel Erfolg und viel Lust auf die Kinderschutzkonzeptentwicklung und auch auf die Risikoanalyse. Sie schaffen das.